Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Uplogetik Projekt Podcasts. Ob ihr uns auf Spotify hört oder auf YouTube seht, es wartet etwas Spannendes auf euch. Und zwar werde ich heute mit einem sehr interessanten Interviewgast über die historische Glaubwürdigkeit des Alten Testaments sprechen. Es gibt aus der Fachwelt verschiedene kritische Einwände, die immer wieder gegen die Zuverlässigkeit der biblischen Texte im Alten Testament vorgetragen werden. Und nicht wenige Christen kämpfen auch mit Zweifeln, gerade weil manche Sachen dann doch irgendwo im Theologiestudium oder im persönlichen Gespräch einem so präsentiert werden, wo man nicht so richtig weiß, wie kann ich das einordnen. Genau deswegen habe ich einen sehr interessanten Gast heute vor mir, bei dem ich sein darf, Professor Dr. Markus Zehnder, der uns mehr zu dieser wichtigen Thematik sagen kann. Hallo Dr. Zehnder.
Hallo.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie mit uns in den nächsten zwei Folgen durch verschiedene wichtige Fragen gehen werden in diesem Zusammenhang. Können Sie uns ein bisschen was zu Ihrer Person sagen und zu Ihrem Bezug, den Sie zum Alten Testament haben?
Ja, also ich bin Schweizer und mein Bezug zum Alten Testament hat sich sehr früh eingestellt während des Theologiestudiums und ich habe mich dann nachher spezialisiert auf das Alte Testament, dort doktoriert und habilitiert und in verschiedenen Kontinenten unterrichtet, am Schluss noch in Biola in Los Angeles und bin jetzt hier an der IHL im beschaulichen Bad Liebenzell.
Ja, schön, heute mit Ihnen in Liebenzell sprechen zu können. Mit der Biola wäre das etwas schwieriger gewesen, wobei heute online ja alles möglich ist. Vielleicht mal zur ersten Frage. Was bedeutet denn überhaupt historische Glaubwürdigkeit im Kontext des Alten Testaments?
Also kurz gesagt würde ich so sagen, es bedeutet, dass es nicht nur um Symbolgeschichten geht, die später erfunden wurden und die dann einen besonderen theologischen Punkt verdeutlichen sollen, sondern es geht eben darum, dass die geschichtlichen Angaben, wie wir sie im Alten Testament finden, jedenfalls in weiten Teilen mit Mitteln der historischen Wissenschaft sich als historisch zutreffend erweisen lassen.
Würden Sie sagen, dass die eigene Weltanschauung oder das eigene Glaubensverständnis bei der Bewertung biblischer Texte eine Rolle spielt, auch bei Forschern?
Absolut. Sie spielt gerade bei Forschern eine wichtige Rolle und nämlich leider eine oft sehr negative. Bei der großen Mehrheit der kritischen Alttestamentlerinnen und Alttestamentler und Vertreterinnen ähnlicher Fachgebiete. Negativ, warum sage ich das? Weil diese Forscher geprägt sind von dem in der Aufklärung zum Durchbruch gekommenen Vorverständnis, dass es zwar möglich ist, dass es einen Gott gibt, aber dass dieser Gott sicher nicht auf der Bühne der Geschichte erkennbar ist, sondern alle Fakten, denen wir in der Geschichte begegnen, müssen zwingend innerweltlich erklärt werden, ohne Rekurs auf ein mögliches Eingreifen Gottes. Und das bedeutet dann konkret für die Texte in der Bibel, dass sie uns nur noch Zugang geben können zu dem, was die alten Israeliten geglaubt haben, was sie interpretiert haben als Eingreifen Gottes oder im Neuen Testament genau gleich. Wir kommen nur noch zum Glauben der Jünger, aber nicht, was ihn wirklich ausgelöst hat.
Ja, aber jetzt könnte man ja fragen, ist das denn überhaupt so wichtig, ob das Ganze denn wirklich jetzt geschichtlich ist? Also muss denn jetzt zwingend der eigene Glaube in bestimmten historischen Ereignissen auch gegründet und verwurzelt sein?
Biblisch gesehen muss man sagen ja, weil es eindeutig ist, dass biblischer Glaube sich in der Geschichte verwurzelt sehen will und nicht in philosophischen Abstraktionen, nicht in guter ethischer Performance, nicht in unhinterfragbaren dogmatischen Setzungen, sondern die Geschichte ist die Wurzel. Und ich würde es Ihnen gerne an einem Beispiel verdeutlichen, 2. Mose 14, da heißt es, dass nachdem die Israeliten gesehen hatten, wie durch die Teilung des Schilfmeers sie errettet wurden vor den verfolgenden Ägyptern, dass sie dann erst aufgrund dieses historischen Ereignisses an Gott glauben. Das heißt, der Glaube ist die Folge eines geschichtlich erlebten Eingreifens Gottes. Und es geht hier ja nicht um etwas Nebensächliches, sondern es geht bei dieser Rettung am Schilfmeer um das historische Grunddatum der Geschichte Israels. Das heißt, wenn ich das noch abschließend sagen darf, die Israeliten glauben nicht an Gott, weil sie irgendeine revolutionäre Idee von einem einzigen Gott entwickelt hätten, durch Nachdenken am Tisch oder weil Mose und Aaron besonders gut predigen konnten, sondern weil sie mit eigenen Augen gesehen haben, dass Gott eingreift. Und dieses Sehen war nun für sie eindeutig Gottes Eingreifen, nicht Zufall, weil vor diesem Ereignis Gott angekündigt hatte, dass er sie retten würde. Also die Abfolge von Ankündigung und Eintreffen macht ein historisches Ereignis in seiner Bedeutung eindeutig.
Gut, Dr. Zehnder, jetzt haben Sie den Exodus als so ein Beispiel angeführt für die Wichtigkeit der dessen, dass jetzt eben der eigene Glaube in geschichtlichen Ereignissen auch verwurzelt ist, weil der biblische Text es so hergibt. Aber gerade der Exodus, gerade der Auszug aus Ägypten wird ja von vielen Forschern in Frage gestellt. Also ich habe jetzt erst vor kurzem ein theologisches Fachbuch aufgeschlagen, wo da so ganz klar eben drin gesagt wurde, der Exodus ist nicht historisch. Das ist erst später dann in Babylon sich so zusammenkonstruiert worden. Jetzt haben Sie das als Beispiel angeführt, würden Sie dann sagen, es gibt tatsächlich auch gute Gründe zu glauben, der hat stattgefunden?
Ja, eine sehr vielgestaltige Frage. In der Tat ist es ja so, dass wir beim Exodus keine direkten außerbiblischen oder archäologischen Belege haben. Das ist aber in sich noch kein Problem, weil wir in vielen Fällen in einer solchen Situation sind, auch in der späteren Geschichte. Also die Situation, dass man mehrere Zeugen, die miteinander übereinstimmen, nebeneinander hat, ist eher die Ausnahme, vor allem was die Antike betrifft. Die Sache hier mit dem Exodus ist so, dass wir eben sehr gute Evidenzen haben aufgrund der Situation in Ägypten und dann aufgrund der Situation in Kanaan beim Einzug. Das passt ins große Bild dessen, was uns die Bibel überliefert. Also es gibt hier keine wirklichen Spannungen. Und die kritische Theologie, die sagt, ja, das ist nicht gut genug belegt, die will eben zu viele direkte Evidenzen, die wir gar nicht erwarten können. Also ich kann von einem Volk, das auf der Wanderung ist, nicht erwarten, dass ich dann tausende von Jahren später noch irgendwelche Hinweise auf die Zeltpflöcke finden. Das ist nicht realistisch. Ich kann vom Durchzug durch ein Meer nicht erwarten, dass ich da archäologisch etwas finde. Also hier muss man die Erwartungen niederschrauben auf ein Niveau, das realistisch ist.
Aber könnte man nicht erwarten, dass die Ägypter was dazu schreiben?
Könnte man theoretisch ja, aber es ist eben so, dass aus ägyptischer Sicht das Fliehen einer größeren Menge von Sklaven so peinlich ist, dass sie das nicht festhalten. Die Ägypter halten nie ihre Niederlagen fest. Darum lässt sich das so sehr klar erklären.
Gibt es denn noch innerbiblische Evidenz oder außerbiblische Evidenz, die Sie da ins Feld führen könnten, die für die Historizität des Exodus sprechen?
Also die innerbiblische Evidenz ist sehr stark, weil wir eben Hinweise auf den Exodus finden in allen Schichten und Literaturgattungen des Alten Testaments, so dass man nicht sagen kann, das wurde alles konspirativ irgendwie erfunden und eingetragen. Das geht nicht, sondern da muss etwas in der Art dessen, was uns das Buch Exodus beschreibt, muss etwas so geschehen sein.
Jetzt mal ganz allgemein gesprochen, welche konkreten Beispiele im Alten Testament halten Sie denn aus historischer Sicht für besonders gut belegt?
Die Liste wäre hier unendlich lang. Am besten ist aus historisch-wissenschaftlicher Sicht sind Ereignisse, für die wir eben auch noch außerbiblische Zeugen haben. Ich nenne jetzt gerade die Existenz des Volkes Israel auf dem Gebiet des Landes Kanaan schon gleich nach dem Exodus. Also wir sprechen hier vom Ende des 13. Jahrhunderts. Und da haben wir die ägyptische Inschrift von König Merneptah, 1208 vor Christus, der erwähnt auf dem Gebiet Kanaans, in ganz am Schluss dieser Siegesstelle, erwähnt er Israel. Und zwar Israel als ein Volk, nicht als eine staatliche Größe, sondern als eine ethnische Gruppe, die dort wohnt. Das passt genau zur Frühzeit der Niederlassung Israels nach dem Exodus. Noch kein Staat, aber die Gruppe ist als solche erkennbar. Und neben dieser Stele von Merneptah haben wir dann im archäologischen Befund haben wir Hinweise darauf, da ist eine neue Volksgruppe da, die baut Dörfer anders, die baut Häuser anders, die hat keine Administrationsgebäude, keine Kultgegenstände, keine Schweineknochen. Also alles Elemente, die zu dem passen, was wir in der Bibel über das Volk Israel lesen. Wunderbar. Das wäre also ein Beispiel. Das zweite Beispiel, auch eine Inschrift, und zwar diesmal von östlich des Jordan. Der moabitische König Mescha im 9. Jahrhundert hat eine Inschrift verfassen lassen, in der er beschreibt, wie er die Israeliten, die im Ostjordanland gesiedelt haben, besiegt hat. Und in der Inschrift finden wir den Namen Omri belegt. Und dann ist die Rede davon, dass Omri und sein Sohn über diese Gebiete östlich des Jordans 40 Jahre geherrscht haben. Die 40 Jahre passen nicht zusammen mit den biblischen Zahlenangaben. Das ist aber kein Problem, sondern daraus lernen wir, dass 40 Jahre vielleicht, taucht häufig auf in der Bibel, eine Symbolzahl ist.
Darüber hatte ich es erst gestern mit meiner Frau. Wir haben uns eine Serie angesehen, in der es um, ja, in satirischer Weise so um das Volk der Israeliten ging, die dann aus Ägypten ausgezogen sind und über die ganze Dimension der Zahlensymbolik, was das auch bedeutet für unser Verständnis. Also würden Sie sagen, dass manche Einwände, die gegen die Historizität des ATs in Bezug auf Zahlenangaben gemacht werden, auch zusammenhängen mit einer fehlenden Kenntnis oder einem fehlenden Verständnis von dieser Zahlensymbolik, die es da gibt in den hebräischen Texten?
Das ist bei der kritischen Theologie weniger der Fall, sondern hier haben wir einen zweiten Diskussionsbedarf auf der frommen Seite. Weil ich häufig bibelgläubige, fromme Menschen treffe, die meinen, wir müssen jede Zahl wörtlich verstehen. Aber ich muss die Bibel ja von innen heraus, aus ihrem eigenen kulturellen Kontext verstehen. Und dazu gehört eben, dass ich entdecke, aufgrund der damaligen Kultur, es gibt auch Symbolzahlen. Nicht jede Zahl ist wörtlich zu verstehen. Und das ist das Hauptproblem bei der Datierung des Exodus. Wenn man die 480 Jahre aus 1. Könige 6 wörtlich versteht, dann müssen wir annehmen, dass von der Gründung des Tempels zurückgerechnet 480 Jahre eben bis zum Exodus vergehen, dann kommen wir ins 15. Jahrhundert vor Christus. Das passt aber nicht. Und dann könnte man sich ja überlegen, was ist 480? 12 mal 40. Und wenn 40 eben eine Symbolzahl ist, dann kommen wir von diesen 480, die wissenschaftlich nicht passen, weg.
Aber eben nicht, weil man sich überlegt, wie können wir trotz der klaren Angaben der Bibel jetzt einen Weg finden, uns drum rum zu mogeln, sondern weil man vom biblischen Text her kommt und sagt, der Text will gar keine Aussage machen, die so spezifisch und konkret ist, wie sich das heute eben dann verstanden wird.
Das heißt, wir müssen den biblischen Text von innen her genau verstehen.
Wenn wir jetzt mal darauf noch hängen bleiben, den Text von innen her verstehen, gibt es denn in den Texten des Alten Testaments auch Beispiele, wo wir zum Beispiel detailliertes Wissen über die damalige Zeit haben, welches nachträglich schwer erfunden hätte werden können?
Gerne Mein Lieblingsbeispiel dazu. Ich habe noch weitere, aber beginnen wir mal da. Die Josefsgeschichte. Als Abschluss der Vätergeschichte, die wird häufig in die nachexilische persische Zeit datiert von der kritischen Theologie. Nun haben wir in Genesis 37 die Angabe über den Preis, zu dem seine Brüder Josef als Sklaven verkauft haben. Dieser Preis beträgt genau 20 Schekel. Nun wissen wir aus verschiedenen Dokumenten des Alten Orients genau Bescheid über die Entwicklung des Sklavenpreises vom Ende des dritten Jahrtausends bis in die römische Zeit hinein. Und natürlich nicht überraschend für uns heute, es ist inflationär. Nur nicht so schnell wie heute, sondern über Jahrhunderte. Wir sehen Ende des dritten Jahrtausends den Sklavenpreis bei 10 Schekel. In der persischen Zeit, der Zeit, von der also kritische Theologen annehmen, es sei die Zeit der Abfassung der Josefsgeschichte, beträgt er zwischen 90 und 120 Schekel. Wäre nun die Geschichte tatsächlich in der persischen Zeit erfunden worden, dann müsste ungefähr der Preis bei 100 Schekel ungefähr liegen. Er liegt aber bei 20 Schekel. Nun können Menschen in der persischen Zeit nicht wissen, dass in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus der Preis bei 20 Schekel lag, weil es keine Museen gab, keine Archive, in der sie hätten nachschlagen können, wie war das damals, und dann so tun, als ob sie sich in die Zeit begeben. Ja. Darum ist das ein klarer Beweis, diese Geschichte ist alt.
Das finde ich sehr spannend. Also es ist ja ehrlicherweise oft so, dass man, wenn man über die Historizität der Bibel spricht, sich da auch eher im Bereich des Neuen Testaments aufhält, weil es dort auch leichter ist, archäologische Funde vorzuzeigen und man da auch irgendwo schneller seinen Case machen kann. Deswegen finde ich das Beispiel hier gerade sehr interessant und würde Sie vielleicht darum bitten, einfach gleich ein weiteres zu nennen, wenn Sie sagen, Sie hätten da mehrere, die Ihnen so spontan einfallen.
Ein zweites Beispiel wäre die Erwähnung der Midianiter im Buch Numeri und im Richterbuch. Das heißt also Zeit des Auszugs und dann frühe Siedlungszeit. Nun ist es so, dass die Midianiter archäologisch sehr klar nachweisbar sind aufgrund ihrer speziellen Keramik und eben nur im 13. und 12. Jahrhundert. Das ist die Zeit, in der die Midianiter existieren. Ab 1100 verschwindet die für sie typische Keramik und sie sind nicht mehr greifbar als Größe. Das heißt, alle Texte, die von Midianitern sprechen in der Zeit, müssen in der Zeit verfasst sein, wiederum weil es später für spätere Verfasser keine Möglichkeit gab, sich Informationen darüber aufzubauen.
Das ist sehr interessant. Welche Rolle spielen denn generell Ihrer Ansicht nach außerbiblische Quellen, also jetzt archäologische Funde oder altorientalische Texte, wenn es um die Bewertung der historischen Zuverlässigkeit des Alten Testaments geht?
Das ist eine ganz wichtige und ganz grundsätzliche Frage. Es geht hier darum, dass ich in der Geschichtswissenschaft dann auf einem Boden bin, wo ich höhere Grade an Gewissheit habe, wenn ich mehr als ein Zeugnis habe. Also das ist die Funktion für uns im Umgang mit der Bibel. Wenn ich Texte habe, die biblische Berichte bestätigen oder archäologische Funde, die biblische Berichte bestätigen, dann habe ich mehr als einen Zeugen, nämlich den biblischen Zeugen, und das ist historisch ein Plus. Also damit habe ich einen höheren Grad an Sicherheit. Nun heißt das nicht, dass ich, wenn ich keine solche Zweit- oder Drittzeugen habe, dass ich dann gar nichts sagen kann oder sagen muss, es ist falsch. Nein, auch ein Einzelzeugnis muss ich ernst nehmen, solange ich nicht zwingende Evidenz habe, dass es falsch ist. Das ist hier also eine Frage der Beweislast. Die Beweislast liegt immer auf dem, der behauptet, ich weise den Zeugen zurück, in unserem Fall den biblischen Text. Dann muss ich sagen, warum der biblische Text so entstanden ist und wenn er lügt, was die Wahrheit ist.
Also meinem Empfinden nach ist diese Forderung nach außerbiblischer Evidenz gerade im Fall des Alten Testaments auch ziemlich überzogen an mancher Stelle, weil man für bestimmte Ereignisse ja gar nicht erwarten könnte, dass da irgendwelche außerbiblischen Quellen zu finden sind. Also wer sollte denn bitte jetzt Dialoge, die zwischen Ruth und Boas stattgefunden haben, dokumentiert haben oder über einzelne Patriarchen, die aus damaliger Sicht ja keine besonders bedeutenden Figuren waren?
Genau. Also das, die Texte, die wir haben, sind ja sowieso sehr begrenzt aus der Zeit. Also das ist keine große Fundgrube. Und die Texte sind eben in der Regel geschrieben an Königshöfen über politisch wichtige Dinge. Und da fallen nun eben die Patriarchen oder Ruth nicht darunter.
Ja, Dr. Zehnder, ich könnte mit Ihnen noch ewig lang hier sitzen. Ich werde mit Ihnen auch noch eine Weile hier sitzen, aber in der nächsten Folge dann erst mit Ihnen weitersprechen. An dieser Stelle danke ich Ihnen sehr für die Einblicke, die Sie uns schon gegeben haben und das Teilen Ihrer Gedanken. Und an jeden, der sich das hier angesehen hat, die Bitte, hinterlasst gerne einen Gefällt-mir-Klick, ein Abonnement und schreib uns gerne in den Kommentaren, was du ja zu dem Gesagten bereits so denkst. Und dann freue ich mich, Sie in der nächsten Folge dann weiter zu dieser Thematik interviewen zu können.
Auf Wiedersehen.